Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Es bleibt extrem spannend. In Österreich steht es bei den Regierungsverhandlungen spitz auf Knopf. Scheitert das Abenteuer Blau-Schwarz im letzten Moment doch noch. Sowohl die Roten, also die Sozialdemokraten, wie auch die Grünen machen jedenfalls Angebote. Wir wären bereit, sollte das Gespräch zwischen Blau-Schwarz doch noch platzen. Gestritten bei den Regierungsverhandlungen wird über ORF, Bankenabgabe, 150 km/h auf den Autobahnen. Aber es gibt noch weitere große Knackpunkte. Über Zukunftsprojekte wird eigentlich nie gesprochen. In Wien wiederum steht es für Rot sehr gut, aber auch für die FPÖ. Beide haben dramatisch zugelegt. Und in Deutschland wird darüber gestritten, ob der Vorschlag von Friedrich Merz, CDU, CSU-Chef, wirklich gut ist. Er fordert einen Asylstopp. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Hans Arsenovic, Grünpolitiker und Unternehmer im Studio, sowie Richard Schmidt, kritischer Journalist.
Danke für die Einladung.
Ein Konservativer. Ja, beginnen wir gleich bei den Regierungsverhandlungen. Es knirscht, es geht nicht so richtig weiter. Man erfährt zwar nichts, was wirklich tatsächlich passiert bei den Gesprächen, aber es sickert wirklich Stück für Stück durch, dass es nicht so rund läuft. Was hören Sie, Herr Arsenovic?
Also man hört schon einiges und es stimmt, es beginnt zu knaschen. Während am Anfang ja man sich relativ schnell einig war in vielen Themen, ja, vor allem in der Migration, da sind Sie sich einig, Ausländer raus, das sind beide, die das sagen.
Kriminelle Ausländer raus. Ne?
Okay. Geht es jetzt dann doch ums Eingemachte, es geht ums Knädel, es geht ums Geld. Und da merkt man natürlich auch die unterschiedlichen Ansätze. Interessant für mich bei der ÖVP, dass die Verhandlungen mit der SPÖ abgebrochen haben, wegen bestimmten Themen, zum Beispiel Bankenabgabe, jetzt aber quasi sich fast so demütigen lassen. Und ich glaube, es ist eine Demütigung von der FPÖ, weil die wissen genau, das sind Themen, wo die ÖVP eigentlich nicht mit kann. Und sie bringen es trotzdem aufs Papier. Und für mich überraschend, dass die ÖVP überhaupt jetzt überlegt und in der Spaltung ist, wie agieren wir und wie tun wir weiter. Mhm.
Naja, das sind ja alles vernünftige Sachen, die die FPÖ fordert, weil eine Bankenabgabe, das war ja auch durchaus vernünftig von Seiten der SPÖ.
Dass man Sehe ich auch so übrigens, in einer
Krisensituation, wo uns die schwarz-grüne Regierung 30 Milliarden einfach verschwiegen hat, das verpulvert hat, auch mit dem Umweltministerium, das muss man auch mal sagen, was da rausgeschmissen worden ist.
Gewessler ist schuld.
Sie müssen aber die Fakten anerkennen, das ist halt so, sie hat das Geld mit beide Hände rausgeschmissen, unser Geld. Und jetzt muss man natürlich auch die
bitten,
die sehr viel Gewinne machen in Österreich und denen es sehr gut geht. Und da sind wir nicht bei den Studenten und bei den Pensionisten, sondern da sind wir halt vielleicht auch mal bei den Banken.
Sehe ich genauso.
Finde ich durchaus vernünftig. Ich glaube aber, dass das ein Schachzug ist von Herbert Kickl, weil wir kennen uns aus, am türkischen Basar, so wie am Kutschka-Markt, da fangen wir mal hoch an, ne? Und dann lassen wir sie ein bisschen runterhandeln, dann kommen wir auf den Preis, den man eigentlich eh will, ne? Und so, glaube ich, ist diese Bankenabgabe gesetzt als sehr hohes Ziel. Man erreicht es vielleicht nicht, aber hat dann 10 andere Punkte erreicht im Austausch, die man durchaus sicher selbstverständlich erwartet. Und da zählt natürlich auch der ORF dazu, da sind wir auch bei einem Riesenthema. Da zählt natürlich auch dazu diese Sky-Shield-Debatte, wo ich jetzt, da muss ich mich korrigieren, durchaus jetzt in der Vorwoche erfahren habe, wie wichtig das der ÖVP ist. Naja, es gibt ja da verschiedene Gründe, warum es einer Partei so wichtig sein kann, dass man da ein Rüstungsprojekt um 6 Milliarden Euro sich da bestellt. Aber gut, also das ist plötzlich ein richtig wichtiges Thema geworden, dieses Sky-Shield-Projekt. Und ja, Herbert Kickl, glaube ich, macht es nicht schlecht und die ÖVP wird sich das wahrscheinlich runterverhandeln lassen oder da auf den einen oder anderen Punkt behandeln. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein ÖVP-Obmann Christian Stocker überleben würde, jetzt politisch überleben würde, weil er sagt, na jetzt machen wir es doch wieder mit der SPÖ. Also die sind jetzt schon auf 12%.
Ja, ich glaube nicht, dass das da kommt. Es gibt ja nicht nur entweder oder, also es ist natürlich eine Verhandlungsmasse, bin ich voll dabei, aber ich glaube, in dem Fall ist es schon ein bisschen mehr, weil natürlich weiß der Kickl ganz genau, dass es bestimmte Themen gibt, wo die ÖVP nicht drüber kann. Weil, und das ist schon ein bisschen sowas wie eine kleine Demütigung, eine kleine zu sagen, ich sage euch schon, wir bestimmen das jetzt. Und er möchte, glaube ich, auch ein bisschen ausreizen, auch innerhalb der ÖVP, wie weit sie bereit sind zu gehen. Und er demonstriert damit seinen Lead, dass er sogar solche Themen ansprechen kann, wo er weiß, die ÖVP kann nicht. Und die überlegen sogar jetzt mitzugehen. Also es ist schon ein bisschen mehr wie nur Verhandlungsmasse. Er zeigt damit auch ganz klar, wer da die Hosen anhat.
Bei der wird halt schwierig für das bezahlende Mitglied. Die eine Bank, die er als Mitglied bezahlt, sogar bei der ÖVP 100.000 Euro, ist ja nicht wirklich wenig Mitgliedsbeitrag, der da verlangt wird.
Es sind viele Banker also, im Nationalrat für die ÖVP, im Wirtschaftsbund. Also das ist logisch, dass das...
Also wenn das in Italien ist, dann sagt man, na furchtbar, wie das in Italien zugeht. Bei uns sagt man, naja, ist halt die große Bank, die ihren Namen ich jetzt nicht nenne, gehen wir dann wieder zum Sauschädel essen. Ne?
Aber bleiben wir doch bei den großen Knackpunkten. Da ist eben ORF, Haushaltsabgabe. Die Frau Raab, die diese Haushaltsabgabe eingeführt hat, verhandelt jetzt mit Hafenecker und Co. darüber, wie man diese Haushaltsabgabe wieder wegbringt. Wie funktioniert das?
Naja, da war man ja in dieser Woche plötzlich überrascht von der eigenen Courage, weil man hat durchsickern lassen, dass die Haushaltsabgabe wegfällt, ne? Mit 2027. Und plötzlich ist man dann von der FPÖ-Seite, hat man da kommuniziert, nein, das ist noch gar nicht fix, wir müssen noch reden. Es war richtig unangenehm, dass dieser Erfolg jetzt schon in zwei Medien drinnen war. Und natürlich auch eine gewisse Freude bei der Bevölkerung auch vorhanden war, weil das viele, viele Menschen als total ungerecht sehen, dass sie für was zahlen, was sie überhaupt nicht konsumieren. Punkt 1 und Punkt 2, ja, das ist wieder ein typischer ÖVP-Schmäh. Ja. Wir haben das ja 2019 genauso erlebt. Da hat ja auch die blau-schwarze, damals schwarz-blaue Regierung gesagt, am Anfang der Regierungszeit, da machen wir die ÖVP-Projekte, dann ab der Mitte kommen die FPÖ-Projekte dran, die wir dann umsetzen. Nur leider ist dann halt das Ibiza-Video dazwischen gekommen und die Regierung ist gesprengt worden und zu den FPÖ-Projekten ist man dann nicht mehr gekommen.
Ja, aber das weiß die FPÖ natürlich auch, also deswegen ist es jetzt ganz anders.
Ich habe hoffentlich dazugelernt.
Und beim ORF, was ich ja eigentlich für Ärger gefunden hat, also da wie sagt man da, der Stiftungsgruppenleiter der FPÖ, oder wie heißt das jetzt, also der Freundeskreis-FPÖ-Chef im Stiftungsrat, also der Westenthaler, der auch hier ist, zweimal die Woche, hat klipp und klar gesagt, und das hat mich echt überrascht in dieser Deutlichkeit, wir werden auch die Führung austauschen müssen. Und da haben wir gedacht, das schon her. Ja, also, und das, was mit Dominik Neck begonnen hat, so quasi die Medien, die kritisch sind, die werden jetzt quasi gekürzt bzw. ausgetauscht. Und wie der Westenthaler das gesagt hat, haben wir doch das schon her. Also sie planen natürlich schon nicht nur finanziell, sondern auch richtig einzugreifen, auch in die Struktur des ORFs und vor allem auch in die Führungsriege des ORFs.
Ja, aber wer den ORF kennt, der weiß ja, dass sich das ja eh schon verselbstständigt hat in den Nachrichtenredaktionen. Und ich glaube, der Roland Weißmann, ein wirklich sympathischer und gescheiter Mensch, der würde sich davor hüten, ein Mail zu schreiben oder einen Anruf an den Armin Wolf zu tätigen. Ich hätte gern die Sendung ein bisschen anders oder den einen Gast nicht oder den einen Gast schon.
Aber der Westenthal hat es gesagt und das hat mir sogar hier gesagt, in aller Deutlichkeit gesagt und da haben wir doch das schon her. Also das ist schon mehr wie ein Gelbekarten, das ist schon so eine Machtdemonstration, dass ich sage, und ich sage gleich, wir greifen auch in die Geschäftsführung.
Ich glaube eher, dass da die Route ins Fenster gestellt worden ist, weil wir hören jetzt schon seit Jahren, dass der ORF eine Reform angeht, macht, beim Personalsport. Es ist nicht einmal ein Mäuschen rausgekommen, es sind ein paar Millionen eingespart worden. Sie haben noch immer 3.268 Mitarbeiter und da sind wir beim Herrn Lockl, dem Stiftungsvorstand, der sagt, na, dann können wir uns den Tatort nicht mehr leisten und wir können uns dann den Bergdoktor, den können wir nicht mehr filmen. Naja, vielleicht setzen wir mal beim Gehalt vom Frühstücksradiomoderator an, der 440.000 Euro kriegt im Jahr. Das sind bei Arbeitstag 1.800 Euro brutto. Also ich frage, wenn uns da einige Verkäuferinnen oder Arbeiter zuschauen, die das im Monat verdienen, denen wird schlecht, wie da das Geld ausgefetzt wird.
Okay, aber ich glaube, es ist eine Machtdemonstration von der FPÖ, dass Kickl sagt, schaut her, wir können die Banken sogar besteuern, es liegt an uns, wir können den ORF total drehen und es ist natürlich eine Demonstration von ihm, dass sie jetzt die Hosen anhaben. Nur, die Gefahr ist natürlich jetzt, was ich schon auch höre, dass natürlich jetzt immer mehr ÖVPler beginnen zu sagen, puh, wie lange sollen wir uns demütigen lassen, wie weit gehen wir und jetzt auf einmal wieder die Gegenbewegung eintritt. Lustigerweise, wie diese Dreierkoalition, wie die verhandelt haben, haben ja viele aus der FPÖ und Kickl sich getroffen mit ÖVPlern, Wirtschaftsbund, IV und so so. Und habe gesagt, schaut her, machen wir lieber blau-schwarz, weil wir sind so und so ähnlich. Jetzt merke ich aber auch, dass von der anderen Seite wieder eine Gegenbewegung da ist, dass man sagt, schaut, was der mit euch aufführt, der will Europa, der will Bankenabgabe. Und vielleicht sollte man doch noch einmal mit Rot verhandeln, vielleicht jetzt auch mit Grün. Und es gibt jetzt auch immer mehr ÖVPler, die sagen, so weit können wir dann doch nicht gehen und die vielleicht jetzt wieder in die andere Richtung kippen. Das ist interessant und da muss auch der Kickl scheinbar aufpassen, dass er da aus seiner Sicht den Bogen nicht überspannt.
Darf ich nur was zum politischen Einfluss beim ORF sagen? Weil es jetzt heißt, also wenn jetzt die FPÖ da sich durchsetzt und in die Regierung kommt, wird der ORF zerstört durch diesen politischen Einfluss. Also jede Regierung, die wir bisher erlebt haben in der Zeit, wo es auch den ORF gegeben hat, hat den ORF-General nach ihren Wünschen besetzt, hat die Nachrichtenredaktionschefs nach ihren Wünschen besetzt. Und
ein Wahnsinn eigentlich, oder?
Eine Kutzpe zu sagen, ja, ein Wahnsinn und eine Kutzpe zu sagen, weil jetzt an die FPÖ kommt,
nur,
jetzt bricht die Welt.
Ich muss aber schon einen Satz dazu sagen. Die FPÖ ist ja am meisten aufgeregt, hat gesagt, so lieber ORF, es war entweder ein roter oder ein schwarzer Generaldirektor, je nachdem wer in der Regierung war, und das ist eine Frechheit, wir müssen das anders machen. Die versuchen jetzt genau wieder dasselbe zu tun.
Nein,
und den ORF, sie versuchen den ORF umzuherben und versuchen da jetzt blaugenehme Menschen da reinzubringen.
Aber auch ein bisschen frech, wenn das von einem Grünen kommt, der den grünen Stiftungsvorstand stellt.
Aber Entschuldigung, Stiftung ist nicht Generaldirektor.
Naja,
ist nicht,
also da kann man schon...
Nein. Also es geht schon um die Generaldirektion und ich glaube, wenn er sagt, wir werden die neu besetzen, Westenthaler, dann meint er auch, dass ein Blaugenehmer dort
ja, also kommt. Ich habe mir das angeschaut, was der Peter Westenthaler gesagt hat. Er hat gesagt, das ist verfassungsrechtlich bedenklich, wenn die politischen Parteien so viel Einfluss auf den Stiftungsrat haben. Ja? Er hat ganz genau den Stiftungsrat...
Wir werden sehen, und von welchen Personen er spricht. Und es werden zufälligerweise sein, die den Blauen näher sind. Bin ich mir ganz sicher.
So wie es zufällig in der Vergangenheit die anderen waren.
So wird
ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Es bleibt spannend, denn eines ist fix, dass nichts fix ist momentan.
Sagen, ja.
Und es kann alles passieren. Und es gibt Stimmen, die ganz laut im Hintergrund rufen, vielleicht gibt es doch den einen oder anderen Wechsel. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber geredet, wie es bei den Regierungsverhandlungen ausschaut. Und viele Stimmen gibt es, die eben besagen, es knirscht im Gebälk. Möglicherweise gibt es noch eine große Überraschung. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielleicht ist Blau-Schwarz doch nicht so fix, wie es viele glauben. Es gibt zumindest auf zweiter Ebene viele Gespräche zwischen Schwarz-Rot und vor allem, es ist kein großes Geheimnis, dass der Wiener Bürgermeister und die Truppe um Michael Ludwig eben lieber eine schwarz-rote Regierung gesehen hätten als eine blau-schwarze. Herr Senovic, es gibt Gespräche so auf zweiter, dritter Ebene. Was hören Sie?
Also es liegt natürlich jetzt alles in den Händen der ÖVP, weil die entscheiden, ob sie mit der FPÖ weiter tun oder die entscheiden, ob sie vielleicht wieder umschwenken mit Rot und vielleicht dann mit Grün oder mit wem auch immer dann was Neues machen. Es liegt in den Händen der ÖVP. Von daher spüre ich natürlich auch die Last, die auf ihren Schultern liegt, um das jetzt so zu sagen. Also ich spüre immer mehr ÖVPler, die sagen, wir müssen noch mal umdenken. Ich bin ja auch in der Wirtschaftskammer aktiv und trifft da natürlich vor allem für schwarze Unternehmer und Unternehmerinnen, die vom Wirtschaftsbund sind. Und die machen kein Geheimnis, auch der Wirtschaftskammer Wien-Chef, der Wirtschaftsbundchef, also der ÖVP-Wirtschaftsbundchef von Wien, also der Walter Ruck, der macht auch kein Geheimnis, dass sie finden, dass es sehr schlecht wäre für die österreichische Wirtschaft, wenn es Blau-Schwarz gäbe für den Tourismus, für die Exportwirtschaft. Und die versuchen natürlich, die in ihren Augen vernünftigen Kräfte wieder zusammenzusammeln. Und die finden sie aber auch in der SPÖ. Da gibt es ja auch sehr viele, wie Sie richtig gesagt haben, vor allem in der Wiener SPÖ. Ich sage da den Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke zum Beispiel, Michael Ludwig, immer mehr, die sagen, probieren wir es noch einmal. Jetzt kommt auch das Signal aus dem Burgenland, dass sogar quasi der rechte SPÖler, wenn man so will, Toskuzil mit den Grünen das macht das nächste Signal. Und deswegen ist auch Werner Kogler heute rausgegangen und die Grünen und versuchen den Prozess nochmal anzustoßen und sagen, okay, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre blau-schwarz. Liebe ÖVP, überdenkt es noch einmal, wir würden bereitstehen, vielleicht mit Rot, vielleicht jetzt mit Grün, um noch einmal einen Neuanfang zu machen, um ihr seht, wie er da gedemütigt wird, ihr seht, was der vorhat. Sogar die eigenen FPÖ-Pensionistensprecher beginnen jetzt und sagen, hoppala, jetzt werden auf einmal Pensionisten auch, Pensionen auch gekürzt, dass da ein Kahlschlag passiert, der nicht gut ist. Und das sehen jetzt immer mehr ÖVPler und ich bin jetzt neugierig, wie das jetzt ausgehen wird, weil es ist jetzt gerade so ein bisschen in der Waage. Kippt es in die Richtung oder bleibt es so? Und das ist spannend die nächsten ein, zwei Wochen. Ich glaube, da gibt es auch eine Entscheidung.
Herr Schmidt, könnte das noch komplett kippen?
Also ich möchte einfach bei der Realität bleiben. Ja.
Ja.
Für mich ist es einfach nicht ausmalbar, wie Christian Stocker Koalitionsverhandlungen jetzt mit der FPÖ beendet, ohne dass die ÖVP völlig zur Lachnummer wird. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie soll das gehen? Achso, nein, jetzt habe ich doch jetzt wieder mit dem Herrn Kickl jetzt verhandelt, zuerst mit Herrn Babel und mit der
Beate Meinreisiger. Jegliche Forderungen von der FPÖ, die unmöglich erfüllbar sind, Bankenabgabe und so, das sind ja schon Forderungen da.
Jetzt will ich doch nicht mehr, jetzt habe ich wieder Zeit vergackt für die Österreicher. Lieber Herr Bundespräsident, jetzt möchte ich doch nochmal mit der SPÖ. Also, das ist doch eine Lachnummer sondergleichen. Die Partei nimmt ja keiner mehr ernst. Zuerst sagt man, die FPÖ ist pfui gack und furchtbar rechtsextrem und was Gott, die sind alle Faschisten. Dann geht man zusammen zu der FPÖ, macht gemeinsam mit einem Koalitionsverhandlung und dann drei Wochen später sagt man das Gleiche wieder, was man vor vier Wochen gesagt hat. Also nein. Also das
schon, aber
ist ja völlig verrückt. Und natürlich weiß ich schon, dass sich ein Hanke und ein Ruck und alle wünschen würden, weil man langsam draufgekommen ist, dass die SPÖ völlig abgesandelt ist, finanziell Millionen Schulden hat und jetzt langsam dämmert, wenn man nicht in der Regierung ist, wird das auch nicht besser. Ja, also die großen Sponsoren bleiben weg, die Mitglieder brechen weg und was man früher gehabt hat, wenn man in der Regierung war und Ministerien besetzt hat, dann hat man zumindest über die Medien wieder Geld gekriegt. Ja? Und Sponsoren auch hat man auch gekriegt, weil jeder was wollen hat. Von der SPÖ will dann im Bund keiner mehr was. Es ist halt so traurig, wie es ist. Das ist die Realität. Und man kommt langsam drauf, man hat ein gewaltiges Machtpotenzial damit verloren. Und jetzt weint man dem nach. Ja, hätte man vorher überlegt und hätte Herrn Babler gesagt, der soll sich nicht aufführen und herumschreien in den Koalitionsverhandlungen, dann wäre das vielleicht gut ausgegangen. Aber jetzt im Nachhinein zu sagen, eigentlich so schade, dass das nicht funktioniert hat. Na, hättest doch bitte den Herrn Babler eingefangen. Auch die Grünen hätten ihn einfangen können. Die waren ja auch
die Gespräche nicht dabei.
Nein, aber es gibt ja immer gute Kontakte zwischen der SPÖ und den Grünen. Man hätte ja vernünftig reden können miteinander. Bitte schaut, dass es über die Bühne geht und wir das gemeinsam schaffen.
Es war,
da muss ich schon wirklich sagen, jetzt ist es zu spät. Es ist einfach der Zug abgefahren und das wird jetzt durchgezogen. Und ob die Bankenabgabe kommt oder nicht, da geht es um viel, viel mehr die nächsten Jahre, nämlich, dass dieses Land wieder aus dem Dreck kommt. Und den Dreck haben andere verursacht, die Österreicher nicht mehr in der Regierung haben wollen.
Ich muss vielleicht gleich vorweg sagen, also ich bin dafür, dass es eine Bankenabgabe gibt, um das klipp und klar zu sagen. Also in dem Punkt bin ich voll, wenn man so will, bei der FPÖ. Also, aber es geht ja um was anderes. Das ist natürlich das Kernklientel der ÖVP, das darf man nicht vergessen. Das Kernklientel, die Banken, die in der Sparte Banken in den Wirtschaft
kommen. Warum haben sie nur mehr 19%?
Weil das ist ja wurscht, es ist aber so. Ne? Ich sage das wertfrei, ich sage das nicht irgendwie so. Und dass der Kickl so weit geht, das zu verlangen, mit das haben die ÖVPler nicht gerechnet. Und sie kommen auch beim ORF, und es geht ja gar nicht so um, ob das Budget finanziert oder nicht, aber Landesstudios schließen für die ÖVP, wo sie in den Bundesländern das Land für sich haben und dann nicht mehr die Möglichkeit haben, dass die Landeshauptfrau da im ORF...
Das sind doch Drohgebärden von
der ORF-Floppe. Ich sage nur aus Sicht der ÖVP, sind das zwei Dinge, die wirklich wehtun. Und deswegen wird natürlich auch der Druck jetzt wieder höher, auf den Stocker zu sagen, du, so weit können wir uns nicht verbirgen und so weit können wir uns nicht demütigen lassen. Ich weiß ja nicht, wie weit der Kickl gehen möchte. Aber wenn er diesen Jordan überschreitet, ja, und sagt, okay, ich beharre darauf, dann glaube ich, dass es dann die Kräfte in der ÖVP gewinnen und sagen, da machen wir es sicher nicht. Ob das dann der Stocker ist, wie Sie das kommunikationstechnisch erklären, weiß ich nicht. Den Stocker sicher schwierig. Auf der anderen Seite, ich habe gehört von einem, das neue Wappentier soll der Uhu sein, weil er den Kopf drehen kann. Genau. Also vielleicht doch, ich weiß es nicht, ist aber nicht mein Problem, ehrlich gesagt. Aber ich sage nur, dass die Möglichkeit bestünde, dass das wieder kippt und die ist jetzt nicht so unrealistisch.
Aber wir müssen doch einmal am Boden der Realität bleiben.
Bin ich total, ich bin ganz pragmatisch.
Die Forderungen der FPÖ sind ja höchst moderat. Wenn man beim ORF, der eine Milliarde Budget hat, 100 Millionen einspart.
Ich habe gerade gesagt, ich bin für die Bankenabgabe und ich werte das auch nicht beim ORF. Ich sage nur, wie die ÖVP das sieht. Das ist ja der
Schwierigkeit. Wäre, nicht, wenn die FPÖ sagt, wir brauchen gar keinen Staatsrundfunk.
Schon, aber es ist ja komplett wurscht, wie wir
das sehen. Ich sage genug Österreicher. Der Bankenabgabe, ja, also das ist alles jetzt Verhandlungsmaße.
Einverstanden.
Und es wird
aber
in
noch einmal,
oder andere Form
es geht darum, wie der Nationalrat, der Generaldirektor der Bank A das sieht, wie der Spatenobmann in der Wirtschaftskammer der Banken das sieht. Und es geht darum, wie vielleicht eine Landeshauptfrau das sieht, wenn ihr Landessteuer. Um das geht es, nicht um uns zwar.
Überhaupt nicht. Ja, aber es geht auch darum, dass diese Banken viel zu viel Macht bisher haben.
Einverstanden, bin ich voll dafür.
Und wenn eine Bank eine Bankenabgabe in diesem Land verhindern kann, dann schrillen für mich schon alle
Alarmglocken. Und wir als Grüne würden auch eine Bankenabgabe fordern. Dann kann ich genauso sagen,
haben, die das
würden wir sicher auch fordern. Und wir würden das, ich stehe hundertprozentig hinter dieser Abgabe. Aber es geht ja darum, wie die ÖVPler das sehen. Und die sehen das natürlich, da tut mir einer weh.
Aber es gibt auf jeden Fall auch noch das Szenario, dass die ÖVP in ihren Forderungen hin zur FPÖ diese so hochschraubt, dass Herbert Kickl unmöglich mitgehen kann.
Das sehe ich gar nicht.
Echt? Wo? Sehen Sie das?
Nein, null. Also wo hat die ÖVP eine Forderung,
vielleicht nicht öffentlich kommuniziert, aber was in den Hinterzimmern ausverhandelt wird.
Was soll das sein? Also im Gegenteil, sie sind eher am Reagieren von dem, was der Kickl sagt und versuchen da, das irgendwie hinzukriegen. Aber sie sind gar nicht in der Situation, dass sie sagen, das ist jetzt unser Leuchtturmprojekt und ist ein Projekt, was die FPÖ nicht will. Also gar nicht. Mir wird kein einziges einfallen und ich habe auch nichts davon gehört. Also.
Ja, aber es gibt durchaus auch extrem kritische Stimmen, unter anderem der Tiroler Landeshauptmann schießt ja inzwischen schon quer. Aber trotzdem noch einmal zur Frage, was ist, wenn Christian Stocker, der ja als Chef der ÖVP ja nicht fix ist, sondern der stellt sich...
Und jetzt auch nicht die große Stärke hat, oder?
In den Verhandlungen ja, zur Wahl im März... möglicherweise gibt es doch die eine oder andere neue Figur innerhalb der ÖVP. Haben Sie daran schon einmal gedacht?
Naja, absolut. Die Möglichkeit gibt es ja immer, dass man auch Koalitionsgespräche platzen lässt. Nur es gibt ja Wien-Wahl am 27. April, wann die ÖVP mit einer Dynamitjacke sie einen Kamikaze-Stunt erlauben will und unbedingt noch vor der Wien-Wahl sich in die Luft sprengen will.
Aber macht's für das, die Bundes-ÖVP ist die Wiener ÖVP wurscht. Die sind eh am Boden und die neuesten Umfragen haben wir heute ja bekommen.
Naja,
ehrlich, also die Wiener ÖVP spielt in der Bundes-ÖVP null Rolle, wirklich null.
Schon,
null,
aber wenn man eh auf 19% gesunken ist als Einstieg.
Aber die sind in Wien schon einstellig, die ÖVP Wien, und das ist schon komplett wurscht, ob es 8 oder 9%
ist. Wieder, komplett so egal. Wie der Uhu, den Sie erwähnt haben, wieder den Kopf in die andere Richtung drehen, da mache ich mich doch total zum
Ja, Machen. Aber die Wien-Wahl ist nicht, dass es die Niederösterreich-Gemeinde war, das war wichtig für Sie. Okay, aber
noch einmal. Es geht ja den Österreichern, und da muss ich uns Medien ein bisschen kritisieren, das ist ganz gut, wenn man Selbstkritik auch übt, den Österreichern geht es nicht darum, ob eine Bankenabgabe kommt oder nicht, oder ob Sky-Shield kommt oder nicht, denen geht es darum, dass diese verdammte Teuerung aufhört, dass nur mehr die Leute reinkommen in unser Land, die wir wollen, dass reinkommen, und dass die Kriminellen, die nicht in unser Land können, wieder gehen. Das wollen die Österreicher, und das bietet die ÖVP und das bietet die FPÖ. Und von der SPÖ wissen wir, dass sie es genau nicht bieten. Das haben wir jetzt schon erlebt. Und von
den Grünen haben wir es auch erlebt. Ja, deswegen sind ja die zwei, jetzt haben sie auf den Backel gehabt und haben sie gedacht, das reicht. Sie haben gedacht, das reicht als Kit. Wir haben in der Migration sind wir in einer Dings und das reicht. Jetzt kommen sie aber darauf, dass es doch rundherum noch andere Punkte gibt, wo sie doch sehr weit auseinander sind. Und deswegen beginnt jetzt dieser Kit zu bröckeln. Und das ist die Situation, in der wir jetzt stehen.
Die Politiker, die verhandeln, doch grundsätzlich einmal daran denken, was den Österreichern wichtig ist. Und auch natürlich, was sie in den Wahlprogrammen drinnen gehabt haben.
Ja, aber sie müssen trotzdem ein Geld aufstellen, sie müssen ein Budget machen, sie müssen ihre Forderungen
auch gerne finanzieren. Ja, das ist ja ratzfatz gegangen, dass man einmal die Krise beseitigt hat.
Ja, aber man kommt im Detail jetzt darauf, dass das nicht so gescheit ist, weil wenn ich sage, ich streiche jetzt einmal alle Förderungen, dann sind schon drauf gekommen, dass die Installateure und die Elektriker sagen, du, Entschuldigung, wenn ich jetzt keine Förderung mehr kriege, dann wird meine Firma zusperren, weil ich habe bisher Photovoltaikanlagen auf ein Dach gebaut oder Wärmedämmung gemacht und das soll jetzt alles gestrichen werden. Also sie kommen jetzt schon im Detail drauf, was sie innerhalb von einem Tag gesagt haben, wir streichen das, hat sie leicht dahergesprochen, 6 Milliarden, wir sind super. Und jetzt kommt man im Detail drauf, naja, Moment, das bedeutet aber auch, wenn ich da streiche, dass es da negativ ist, dass ich da den Aufschwung, also die Konjunktur abwürge, dass ich da vielleicht Firmen in den Konkurs schicke und, und. Und das ist jetzt die Detailgeschichten, die drauf kommen. Jetzt kommen natürlich die aus der Wirtschaftskammer und sagen, seid ihr wahnsinnig, was bedeutet das für die Installateure, was bedeutet das für die Elektriker, was bedeutet das für diese Fachgruppe oder Sparte? Um diese Diskussionen geht es jetzt, ja. Weil
ja, aber trotzdem gehen die Gespräche zwischen Blau-Schwarz weiter, wenngleich es von vielen Seiten Querschüsse gibt und auch Angebote an die Verhandler. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Viele, vor allem innerhalb der SPÖ, sehen es so, dass Andreas Babler es gewesen ist, der eigentlich der Hauptschuldige war, dass bei den großen Verhandlungen über eine Dreierkoalition nichts weiter gegangen ist. Vor allem in Wien mit Michael Ludwig als Bürgermeister und mit Doris Bures gibt es viele Stimmen, die sagen, naja, vielleicht gibt es doch noch ein Zurück in die Koalitionsverhandlungen, vor allem Wien. Ist ja ganz ein eigenes Pflaster. Alle reden immer von einem Duell Rot gegen Blau. Das ist nicht
gibt.
Nicht.
Nein, gibt es nicht.
Die Umfragen zeigen eben, dass Michael Ludwig und die SPÖ in Wien bei 40% liegen, Dominik Knepp und die FPÖ bei 23% und Karl Marer, der Chef der Wiener ÖVP, bei 10%. Also in Wien spielt die ÖVP keine Rolle, wenn man das so sagen kann. Abschließend, platzen die Gespräche zwischen Blau-Schwarz oder platzen sie nicht? Wie sehen Sie das?
Ich wollte nur sagen, wie die NEOS ausgestiegen sind aus den Verhandlungen, also und es nur noch schwarz-rot war, hat der Bürgermeister eingegriffen in der SPÖ und hat gesagt, so, wir müssen das schaffen, wir kommen den Schwarzen entgegen, Vermögensteuer weg und so weiter. Und die ganze SPÖ hat sich am letzten Tag gedreht. Also die waren ja noch bereit, das zu machen, nur war es schon zu spät, die ÖVP wollte nicht mehr. Das heißt, der Einfluss vom Bürgermeister, vom SPÖ-Chef von Wien ist ja sehr großer noch auf die SPÖ. Nur, die Entscheidung, wie gesagt, trifft jetzt trotzdem die ÖVP. Und die SPÖ ist der Passagier. Und die müssen, es gibt Gespräche und es wird immer mehr der Druck auch auf viele ÖVP-Mandatarinnen und Mandatarinnen erhöht, um zu sagen, schaut, was da passiert und so. Aber die Entscheidung trifft die ÖVP und keiner weiß, was in deren Köpfen vorgeht. Ja, die sind natürlich jetzt auch im Wiegelwogel und diskutieren intern, was gescheiter ist. Und die ÖVP ist ja nicht eine einheitliche Partei. Ich glaube immer, dass das, da gibt es auf irrsinnig viele Bünde, Länder, jeder hat ein anderes Interesse, jeder zieht in eine andere Richtung und. Und das Spannende ist ja, wer zieht dann am meisten und wo ziehen dann vielleicht viele mit? Und das entsteht manchmal in einer Nacht. In zwei, drei Stunden auf einmal ist die Dynamik ganz andere. Und deswegen kann ich es nicht sagen. Ja.
Persönliches Empfinden ist offensichtlich und die Chemie, also, wenn die passt, dann geht was weiter.
Peter Westenthaler hat vor kurzem im Studio gesagt, Glauben gehört in die Religion, ich glaube da gar nichts mehr. Also, ich sehe das ganz trocken. Es gibt sehr viele ÖVP-Landeschefs und auch Landespolitiker, auch in der Wirtschaft, die Herbert Kickl durchaus für vernünftig halten und mit ihm eine sehr gute Gesprächsbasis haben. Punkt 1. Punkt 2. Michael Ludwig würde seinen geliebten Feind verlieren vor einer entscheidenden Wienwahl, die jetzt bevorsteht am 27. April. Nichts ist besser, wenn man jetzt die FPÖ in der Bundesregierung hätte oder in einer Koalitionsbildung hätte, um sie ständig zu kritisieren. Wir haben ein Posting nach dem anderen auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram durch Michael Ludwig und sein Social Media Team, das endlich einmal aufgewacht ist. Das war, glaube ich, in einem 5-Jahres-Tiefschlaf.
Ist der Kalender wieder aktiv?
Endlich, vielleicht ist man endlich draufgekommen, dass man da ein bisschen Geld ausgeben muss für die Social-Media-Arbeit. Jedenfalls, es funktioniert jetzt wieder. Man hat einen Feind, den man ständig kritisiert. Und jetzt, weil Sie die Umfragen angesprochen haben, Michael Ludwig macht das ausgezeichnet. Er hat jetzt am Vorabend der Wahl wieder erkannt, dass Law and Order zählt. Es gibt eine Messerverbotszone, eine Alkoholverbotszone. Wahrscheinlich gibt es irgendwann einmal eine Nasenbohrverbotszone. Also das sind lauter so Verbotszonen, die man macht. Das wird sowieso nicht kontrolliert. Wer dort sauft oder wer dann doch ein Messer hat, werden auch dort Leute niedergestochen. Doch in Favoriten wieder. Also, aber das wirkt. Man präsentiert sich als der die Hausordnung in Wien verbreitet und auch will, dass sie eingehalten wird. Man gibt wieder Law and Order, man grenzt sich ab zur FPÖ und sagt, wir sind auch Law and Order und hofft, dass dann wieder der eine oder andere Wähler wiegelwogel wird und vielleicht auch die SPÖ wählt.
Ja, aber ich möchte zur Situation in Wien was sagen und deswegen möchte ich da widersprechen, was du da vorhin gesagt hast. Die Menschen wollen, das war das Ausländer- und Migrationsthema. Interessant ist für mich, dass dort, wo es keine, wo es wenig Migranten gibt, am Land, wenn man so will, dort die FPÖ sehr stark ist. Das Interessante ist, wir haben das jetzt in Linz erlebt, wir hatten ja vorige Woche auch Bürgermeisterwahl, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, 80% glaube ich sogar,
75
zu 25 für den Blauen, also in einer Stadt,
nicht wo... Nicht für den Blauen, für den Roten.
25 für den Blauen.
Ach so.
Also, wo es, und in Wien, das Interessante, trotz des höchsten Migrantenanteils, trotz dieser Themen, die es alle gibt in Wien, und das will ich jetzt nicht kleinreden, ist es trotzdem so, dass noch immer die FPÖ, Entschuldigung, wenn ich das so sage, bei 20% grundelt. Okay, die 23. Das heißt, wir haben die Situation in Wien, dass wir noch immer einen sehr starken Bürgermeister haben mit 40%, wir haben 20% Blau und dann haben wir drei Parteien, die ungefähr 10% haben. Ich verkürze das jetzt ein bisschen. So, trotz dieser hohen, wir haben den größten Migrantenanteil, wir haben bei den Unternehmern und Unternehmerinnen den höchsten Migrantenanteil, wir wissen das alle. Trotzdem sagen die Wiener, ich wäre rot oder ich wäre grün und blau nur bei 20% im Unterschied zur Niederösterreich, Steiermark oder irgendwo am Land. Das ist für mich das Interessante. Und die Entscheidung jetzt in Wien, muss ich nur einen Satz sagen, ist ich finde, dass Burian das Signal war, ja, wenn sogar der Tosco-Ziel mit Grün macht, die Umfragen vor allem für Grün steigen. Zum Glück, muss ich sagen, also seit dass das gut geht. Auch die Umlandgemeinden von Wien bei den Gemeinderatswahlen, also Mödling und so weiter, sehr, sehr grünaffin. Und das heißt, der Ludwig ist jetzt in der Situation, es gibt kein Duell zwischen Rot und Blau in Wien. Also nur mit 40% und 20%. Es gibt kein Duell. Das wird es nie geben. Der Ludwig ist Bürgermeister. Fertig. Das ist jetzt fix. Das ist das, was fix ist am 27. Nicht fix ist, mit wem man in eine Koalition geht. Und das wird das Spannende. Ist es Schwarz? Ist es Neos? Ist es Grün? Diese drei Optionen hat er und einer dieser drei Optionen wieder weg.
Ja, da muss ich widersprechen, weil man sollte sich nie zu sicher sein vor einer Wahl.
Das ist fix.
Also fix oder nicht fix. Also ich weiß es nicht. Es kann noch sehr viel sich ergeben in den nächsten Wochen. Und wenn sich die FPÖ, ich bin nicht der Verteidiger der FPÖ,
auf ja, wollte sie mal Duell ausrufen, wo kann sie es? Das verstehe ich nicht.
Nein, aber von 8% auf fast 24% verdreifacht
dort, wo sie waren.
Gegenüber der vergangenen Wahl.
Die 8% waren nach Ibiza.
Im also Burgenland, der Norbert Hofer gewaltigster Zug gewinnt, braucht man ja nicht die ORF-Propaganda glauben, dass deswegen die FPÖ der Wahlverlierer ist, weil es nicht den Landeshauptmann
gestellt hat. Sie haben sich schon mehr erwartet, oder? Also, naja, es war das Duell im Burgenland, er hat das Duell ausgerufen, er tritt an, um Erster zu werden. Und dann hat der Tosco-Ziel, ich weiß nicht, 45 und er, ich weiß gar nicht, wie viel es war, über 20. Aber
die Ergebnisse ja auch nicht.
Also, es sind 23%, aber das ist ganz schön beachtlich.
Ja, schon, aber sie rufen trotzdem das Duell aus und sagen, es geht darum, ob Rot oder Blau Bürgermeister. Genauso wie in Burgenland. Der Hofer ist gegangen und hat gesagt, ich möchte Nummer 1 werden. Der war meilenweit entfernt. Das war nie ein Thema. In keiner Umfrage war der Thema. Trotzdem haben sie natürlich versucht, ihre eigenen Wähler und Wählerinnen zu mobilisieren und gesagt, wählt mich, weil es ist das Duell. Das versucht er in Wien natürlich auch. Hat auch bei den letzten Wahlen immer versucht. Aber es hat nie gestimmt, nie.
Aber und diesmal stimmt es wieder nicht. Eine gefährliche Argumentationslinie für einen Grünen. Weil warum sollen wir die Grünen dann noch wählen?
Weil ich habe keine Bedeutung. Ich habe nicht gesagt, wenn man wählen soll. Ich versuche das nur pragmatisch zu analysieren.
Das ist sehr gefährlich.
Und ich sage, pragmatisch zu analysieren, und da wird mir jeder Meinungsumfrage recht geben, jede, dass es kein Duell in Wien gibt zwischen Rot und Blau. Die sind meilenweit entfernt und der Bürgermeister, der nächste, heißt Michael Ludwig.
Viele andere Gedanken, dass man zu einer Wahl eine Partei oder diese Partei wählt, entweder, dass man die Opposition stärken will, gut, dass man die
oder weil die Themen will, von dieser Partei haben möchte, alles genau. Okay.
Und da finde ich schon, da muss man sich auch von der SPÖ fragen, was man in den vergangenen Jahren ein bisschen versäumt hat.
Ja, aber
es ist immer dieses, sobald man was aufzeigt, in Wien heißt es Wien-Bashing. Ja.
Ja, aber trotzdem hat
das schöne Wien und wir haben
mit ihren Themen, mit Sicherheit und Ausländer und wir werden alle sterben und wenn man nicht denkt, so, nur 20%. Ja. Also scheinbar zieht es bei den Wienern und Wienerinnen so, oder die haben das durchschaut. Oder sie haben das durchschaut, dass das alles nur Geplänkel ist, dass die FPÖ das künstlich in die Höhe ziehen will, das Sicherheitsthema. Ja, warum sind es dann nur 20%?
Ich glaube,
also, gut, das muss ich dir die Frage stellen, wenn es angeblich alle sind.
Die ÖVP oder die FPÖ, egal welche Partei, auch wenn es jetzt die SPÖ macht, das Thema Sicherheit sehr ernst nimmt in Wien. Und da soll man nicht die Leute verarschen, die da in Favoriten um ihr Leben zittern, wenn sie in der Nacht über einen Platz gehen, wo
ja, zum aber man soll die Leute nicht verarschen, dass man sagt, das ist gefährlicher wie in Chicago, wenn ich in Florida gehe. Nein, das sagt der FPÖler, wir brauchen einen Sicherheitsstadtrat und Wien ist so gefährlich und ich traue mich nicht mehr in Floridsdorf am Schnellbahnhof zu gehen, sind blöd, wenn ich sowas höre.
Und das versuchen ich bin letztes Mal in Meidling ausgestiegen, das war nicht angenehm.
Ja, okay, wir haben Brennpunkte, das streitet ja nicht ab, aber zu erzählen, wie unsicher Wien ist, und die Leute glauben es einer eh nicht, deswegen sind sie nur bei 20% und das freut mich in dem Fall,
um das ganz klipp und klar zu sagen. Kommt bei der Wien-Wahl noch ein Aspekt hinzu. Vielleicht ist das nur Kabarett, vielleicht ist es aber mehr auch harte Strache. Ja. Dreht wieder an. Was halten Sie von seinem, naja, abermaligen Versuch, wieder Fuß zu fassen in der Politik, Herr Schmidt?
Ich tue mir da ein bisschen schwer in der Beurteilung. Also ich kenne ihn wirklich schon lange. Ich habe ihn einmal sehr geschätzt, der Mariaka-Geheimnis der Frau. Und er ist da irgendwo abgedriftet in einer, ja, jetzt Comeback-Rolle, die er da, so Rächerrolle der FPÖ. Ich glaube, es ist halt gut, wenn man so wie Sebastian Kurz das einmal irgendwie akzeptiert, dass man jetzt privater Unternehmer ist, und das ist es gewesen in der Politik. Also die neueste Umfrage zeigt 1%. Da sollte man sich überlegen, ob man sich das nur einmal antut. Also ich würde ihm wünschen, dass er in Würde einfach darauf verzichtet, und viel Erfolg als Unternehmer wünsche ich ihm auch.
Für mich ist das Interessante, wir haben ja im März Wirtschaftskammerwahlen, das ist, vergisst man immer, das ist eigentlich die nächste große Wahl, die vor allem für die ÖVP sehr, sehr wichtig ist, logischerweise, ja, weil das ihr Kernklientel ist. Und es tritt auch eine Liste an, um einen ehemaligen BZÖ-Chef, der Dietmar Schwingenschott heißt, wo der Strache dabei ist. Ja. Und der Strache hat ja schon damals, wie er vor 5 Jahren ja schon angetreten ist in Wien mit einer eigenen Liste, Team HC, da hatte er schon 3 Abgeordnete, die sich abgesplittert haben von der damaligen FPÖ, auch Unternehmer. Und jetzt hat er das wieder in der Wirtschaftskammerwahl, sehr interessant. Was ich höre, sind das auch die handelnden Personen, die jetzt dann auch natürlich den Wien-Wahlkampf finanzieren wollen und dann natürlich auch auf dieser Liste, wo er dann den Lead hat, in Wien dabei sind. Da ist zumindest Geld da, da ist zumindest irgendwas da, aber ich glaube, dass das eher die Absicht ist, ein Wirtschaftsnetzwerk aufzubauen und im Spiel zu bleiben und präsent zu sein. Ich glaube auch, dass er da keine Chance mehr hat in Wien, dass er da reinkommt.
Ja.
Also eigentlich bin ich mir sicher, nicht? Ich glaube, ich bin mir sicher.
Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Es bleibt also spannend, sowohl bei den Regierungsverhandlungen als auch im Hinblick auf die Wien-Wahl, wie es ausgehen wird, wer am Ende des Tages dann die handelnden Personen in der Politik sein werden. Danke vielmals, Herr Hansa Senowitsch.
Danke nochmal für die Einladung.
Diskussion, und danke vielmals, Richard Schmidt. Und
danke.
Vergessen Sie nicht, Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen drin.